Also passt auf, ihr wisst ja, es ist immer ein bisschen interaktiv, wenn ich predige. Wobei viele können sich vielleicht gar nicht mehr erinnern. Ich war mal vor einiger Zeit hier angestellt, das war eine coole Zeit, da durfte ich öfter predigen. Jetzt habe ich endlich mal wieder die Genehmigung bekommen. Ich hoffe, es gefällt mir selber nicht zu gut, sonst bereue ich noch, dass ich jetzt einen anderen Job habe. Das wäre natürlich übel, wenn ich feststelle, dass das die falsche Entscheidung war. Ja, also ich weiß nicht, wo ihr euch gerade befindet auf diesem Bild, aber die Umfragewerte für 2023 stehen ganz, ganz schlecht. Es sieht duster aus, zumindest in den Umfragen. Es gibt nur noch ganz wenige Optimisten unter uns. Die sind stark geschrumpft. Aber es ist ja auch ein kleiner lustiger Teil dabei, also dieses Hüpfen da unten, das macht schon Spaß, ne? So auf dem Trampolin und so. Also wollen wir uns mal kurz darauf konzentrieren, auf den lustigen Teil. Ich würde nämlich gern mit euch eine Übung machen zum Thema Sehen. Das ist ja nicht so leicht, genau hinzugucken. Kennt ihr vielleicht, manchmal guckt man so über die Dinge rüber. Wenn ich mit meinen Kindern in der Innenstadt zum Beispiel bin, dann entdecken die jedes Detail. Die sehen jeden kleinen Weihnachtsmännchen, die sehen jede kleine Pflanze in den Schaufenstern, die halten mich ständig auf und ich frage mich, warum übersehe ich das alles? Warum laufe ich daran immer vorbei? Warum bin ich eigentlich so abgestumpft und so gewöhnt, dass so viel auf mich einströmt und kann gar nicht mehr genau hingucken? Also vielleicht geht es dir auch so, deswegen machen wir jetzt das Training, dass du mal wieder genau hinguckst. Und zwar funktioniert das so. Ich brauche 10 Freiwillige jetzt und diese 10 Freiwilligen, die sind gleich hier vorne auf der Bühne. Und eure Aufgabe, also ihr spielt dann gegeneinander, die 10 gegen den Rest, ist genau hinzuschauen. Also mal ganz genau zu gucken, wie sehen die eigentlich aus. Eher so verpennt, eher so verknickt, eher so mit ungewaschenen Klamotten, Sonnenbrille. Sind das überhaupt echte Haare oder ist das vielleicht ein Toupet? Also Dinge kann man sich genau anschauen. Und eure Aufgabe ist, euch genau zu merken, genau hinzuschauen. Okay? Wo sind denn die 10, die sich mal kurz hier hinstellen würden? Keine Sorge, ihr müsst nicht viel machen. Ihr müsst eigentlich nur stehen und danach noch was Lustiges machen. Aber ihr braucht nicht reden oder so, also keine Sorge. 10 Leute, ich brauche mal 10. Es können auch Kinder sein natürlich. Wir wollen euch mal genau angucken. Ja, da kommen schon ein paar, sehr gut. Wo ist ein bisschen männerlastig? 4 Männer, hei, hei, hei. Das ist übrigens auch ein Teil der Umfragen. Die Frauen schauen eher etwas pessimistischer als die Männer in 2023, sagen die Umfrageinstitute. Ah, super. Hallo, herzlich willkommen. Frohes Neues noch, wenn ich euch das noch nicht gesagt habe hier. Stellt euch mal hin. Ihr könnt schon anfangen zu gucken. Guckt euch die mal an. Und schön merken, wie die aussehen. Ganz wichtig, ne? Ihr könnt nämlich auch was gewinnen gleich. Deswegen, es lohnt sich, wenn ihr genau hinschaut. Ich habe hier nämlich noch meine Weihnachtskiste mitgebracht. Ich muss noch den alten Kram von Weihnachten loswerden, die ganzen alten Süßigkeiten. Hier zum Beispiel so, die gibt es jetzt für 50% im Penny. Ja, oh, ihr dürft euch nicht hinter mich stellen. Nee, bleibt ruhig ein bisschen weiter da vorne. Ja, das ist gut. Ja, das machen die Techniker schon gleich. Cool, danke, dass ihr da seid. Ja, okay, dann lassen wir es halt bei 7. 7 ist ja auch eine biblische Zahl, oder? Ja, passt doch. Okay, schaut euch die 7 mal ganz genau an, bitte. Ihr habt nicht mehr viel Zeit, weil gleich werde ich sie hinter die Bühne schicken, hier um die Ecke. Ein paar Sekunden noch. Merkt euch jedes Detail. Wie sehen die aus? Okay, jetzt erkläre ich mal schon mal, wie es weitergeht. Gleich werdet ihr hinter die Bühne gehen und dann dürft ihr euch ein bisschen verändern. Also kleine Veränderungen vornehmen. Es ist eurer Kreativität überlassen, was das sein könnte. Auch untereinander könnt ihr natürlich irgendwie ein bisschen durchtauschen. Zum Beispiel würde ich gerne mal Felix und seine Frau mal in anderen Schuhen oder so sehen. Ne? Oder andere Klamotten. Könnte man gut tauschen. Auf jeden Fall, überlegt euch was. Ihr habt eine Minute Zeit dahin oder 2. Und dann kommt ihr wieder und dann ist eure Aufgabe zu schauen, was hat sich verändert. Und wer was findet, der darf in meine Ex-Weihnachtskiste greifen. Okay, cool. Seid ihr alle bereit? Sehr gut. Dann auf Wiedersehen für 2 Minuten hier um die Ecke oder auch da, wenn ihr da durchkommt, genau. Top. hinter der Bühne ist ein bisschen unaufgeräumt, also wenn es da mal so kracht oder so, dann wundert euch nicht. Sehr gut, sehr gut. Ja, also da geht es schon richtig rund. Um euch so ein bisschen zu verwirren, damit eure Erinnerungen verblassen, erzähle ich euch noch was zu der Umfrage, okay? Also die Umfrage ist eher pessimistisch. Vor 10 Jahren gab es noch 65% der Deutschen, die gesagt haben, in das nächste Jahr, da schaue ich mit echtem Optimismus. Das wird ein gutes Jahr. Jetzt sind es für 23 sind es nur noch 35%. Und wie ich eben schon gesagt habe, die Frauen tendenziell etwas pessimistischer als die Männer. Die Älteren viel, viel pessimistischer als die Jüngeren. Die Jugendlichen zwischen 14 und 21 Jahren sind noch die stärkste Optimistengruppe unter uns. Krass, oder? Und es gibt viele, die sagen, das Jahr 22, schlimmer geht's eigentlich nicht. Wenn ich mich an so an mein ganzes Leben erinnere, ich weiß nicht, diejenigen, die schon ein paar mehr Jahre auf dem Tacho haben hier unter uns, Josef, ich weiß nicht, wie du das siehst, ob du auch sagen würdest, aber es gibt aktuell ganz viele, die sagen würden, das Jahr 2022 war das übelste und schlechteste, an das ich mich so erinnern kann. Vielleicht ist es auch typisch menschlich, dass man kann sich natürlich auch am besten an 22 erinnern, im Vergleich zu 63 oder so. Wobei 63, da war ich noch ganz weit weg von allem. Okay, egal. Jetzt geht es los. Konzentriert euch. Ihr dürft kommen. Oha. Die täuschen euch jetzt. Also ich höre schon, die haben alle möglichen Tricks vorbereitet. Eieiei. Das ist sehr gut. Ich muss noch ein bisschen weg hier. Sehr gut, sehr gut. Richtig stark. Richtig stark. Wir sind eine kreative Gruppe hier. Ich gucke mal, was gibt es jemanden, der einen entscheidenden Unterschied hier festgestellt hat? Ich komme mit meinen Geschenken vorbei. Man kann auch Komplimente machen dann, wenn man da was feststellt. Felix mit seiner Frau und dem Pullover. Aber das war früher mal dein echter, oder? Also. Ja, okay. Aus Felix seiner Teenie-Zeit, das müsste auch so um 63 rum gewesen sein. Achso, du kriegst ja den Preis nicht, Felix. Okay. Ich habe für dich einen Nikolaus. Der läuft aber morgen ab, also iss ihn schnell. Was ist euch noch aufgefallen hier?
Die Insa hat den Kragen von der Nachbarin an und die Nachbarin hat die Weste von der Insa an.
Ah ja. Richtig gut. Das, wie heißt du denn überhaupt Nachbarin von der Insa? Die Elke hat mit der Insa getauscht. Okay, da könnte eine engere Freundschaft draus werden. Vielleicht wollen die sich heute Nachmittag mal treffen. Aber das war richtig auf jeden Fall. Oder Elke? War richtig, ne? Was sie gesagt hat. Ich gebe ihr, ich habe hier was Kleines. Da kriegt sie nur was Kleines dafür. Rittersport-Joghurt. Okay, wer hat noch was hier?
Also die Lederjacke, die der junge Mann anhat, die hatte die Dame in rechts an. Ja. Und ich glaube, der Jürgen hat die Brille von seinem Nachbarn an, wenn ich mich nicht täusche.
Ah, okay, weil vorhin war keine da.
Ah, du hattest eben deine Brille nicht auf, okay. Und dann die Lederjacke von Elke? Okay. Aber Elke, du hast jetzt ein anderes, diese Strickjacke oder was ist das? Hattest du, die ist von der Insa, genau, haben wir ja gerade gehört. Okay, gut. Alright. Oh Mann, jetzt gebe ich dir was, da werden meine Kinder mich für hassen. Aber es ist weg, sehr gut. Ja, das ist gut, weil wir sind ja so eine Öko-Familie, wir wollen ja keinen Zucker in unsere Kinder reinpumpen. So, gibt's noch einen, der was entdeckt hat? Ja.
Insa hat die Haare zusammen.
Wow. Und, willst du ihr vielleicht noch ein Kompliment dazu machen?
Sieht beides super aus.
Das tut gut, das pusht. Das katapultiert dich ins neue Jahr, Insa. Okay, einen können wir noch hier, ja, da, eine. Oh, sorry.
Der in der Lederjacke hat seinen Ring abgemacht.
Boah, Adlerauge. Ey, 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 ey. Das ist aber auch ein Klunker, oder? Den kann man ja von richtig weit sehen. Junge, Junge. Ja, das sind die 14- bis 21-Jährigen, die schauen optimistisch mit Goldringen in die Zukunft. Da hast du schon was bekommen? Oh, tut mir leid. Ich habe einen Tic-Tac für dich. Aber nur eins, weil das war ja auch eine kleine Sache, die du da nur entdeckt hast. So.
Ich weiß nicht, ob schon gesagt wurde, aber die Christina hat auf dem Kopf die Brille vom Felix.
Oh ja. Hätte man ja fast nicht angesehen als Lehrerin. Oh ja, schon wieder vergessen. Tut mir leid, ich bin immer zu schnell schon beim Nächsten.
Ich auch einen Tic-Tac oder was anderes?
Nee, du kriegst was Größeres, hast du gut gemacht. Hast du toll gemacht. Gut. Ja, dann vielen Dank an euch. Applaus für die 7. Niklas hat noch irgendwas?
Ich habe es einfach schwer gemacht. Ich habe nur ein kleines Detail geändert.
Deine Schuhe mit...
Die Schuhe sind noch die gleichen, aber man sieht sie jetzt ein bisschen besser.
Wer sieht was? Aha.
Das ist fies, ne? Das ist ein bisschen weit unten. Also ich habe die Hosen hochgekrempelt einfach nur.
Nicht schlecht.
Er hat sozusagen einfach den Stil geändert von Schlaghose 80er auf Hipster 2023. Sehr gut.
Okay, da kriegt aber keiner was für, weil das wusste ich ja genau. Gut, dürft ihr euch wieder setzen? Oh, das war gut. Und jetzt stellt euch mal vor, anhand der Jahreslosung, macht euch das mal klar, was das bedeutet, wenn Gott ein Gott ist, der uns sieht und jedes Detail sich merkt, dann heißt das ja, dass er das alles sieht. Was wir jetzt gesehen haben, das war schon ganz schön leicht, was wir jetzt entdeckt haben. Bis vielleicht auf den Goldklunker, den Ring, den hast du sehr gut entdeckt. Aber all die noch viel kleineren Kleinigkeiten an uns, zum Beispiel unsere Haare, jedes einzelne Haar, kennt Gott. Stell dir vor, Gott weiß, wie viele Haare auf deinem Kopf sind. Wie unwichtig das ist, oder? Wie unwichtig das ist, aber er weiß es. Und es interessiert ihn auch noch. Und das von allen Menschen, die aktuell leben, das sind ganz schön viele, 8 Milliarden oder so. Oder stell dir mal vor, er guckt noch tiefer hinein in dein Leben. Sogar in den unsichtbaren Bereichen, das, was du fühlst, in das, was innen drin bei dir ist, in dein Herz. Noch schwieriger dahin zu gucken als auf deine Haare. Und da weiß er, was los ist. Da weiß er ganz genau alles über dich. Mehr als irgendjemand sonst, mehr als vielleicht deine engsten Vertrauten um dich herum. So genau kennt dich Gott, das ist irre. Also was da steht, so locker und lässig, das ist eine unglaubliche Dimension. Und ich glaube, dass sie auch einen unglaublichen Unterschied macht. Ich würde gerne mal mit euch so ein bisschen in diesen Unterschied eintauchen. Aber vorher habe ich noch Lust, ein bisschen was Technisches mit euch zu machen. Ihr könnt mal eure Handys rausholen. Das hängt damit zusammen... Ich liebe es immer so am Handy zu spielen, auch oft, wenn ich da so sitze, wo ihr sitzt. Im Gottesdienst spiele ich auch an meinem Handy und manche gucken mich dann so doof an und sagen, das macht man doch nicht und so. Heute macht man das mal. Deswegen könnt ihr eure Handys rausnehmen und mal an unserer Umfrage teilnehmen. Ich habe nämlich so eine kleine Umfrage gebastelt. Und die erste Frage, an der ihr teilnehmen könnt, das tut ihr, indem ihr oben auf den QR-Code klickt. Also ihr könnt mit eurem QR-Code-Scanner einmal den QR-Code abfotografieren. Und dann nehmt ihr teil, das ist nur so eine kleine Einstiegsfrage, damit wir mal uns ein bisschen an das System gewöhnen. Oh, die ersten sind schon dabei. Ja, sehr gut, ihr seid schnell, ihr seid richtig schnell, Leute. Wie würdest du am liebsten zubereitet werden, wenn du eine Kartoffel wärst? Ne? Da kannst du jetzt abstimmen in dem Ranking, was du gerne wärst. Ich habe meine Kinder mal gefragt, was man überhaupt aus Kartoffeln machen kann heute Morgen. Und die haben mir diese Sachen genannt. Alright, das ist ein interessantes Ranking. Wärst du lieber eine Bratkartoffel, wenn du zubereitet würdest als Kartoffel oder Chips oder Pommes oder Kartoffelgratin? Das wäre meine Frau, glaube ich, am liebsten. So ein bisschen. Kartoffelpuffer. Oh nein, wie konnte ich das vergessen? Kartoffelpuffer liebe ich mit Apfelmus, ja. Ist leider nicht dabei. Oh Mann, das ist aber eindeutig. Die deutsche Bratkartoffel ist ganz vorne dabei. Und so exotische Sachen, so verrückte, ungesunde Sachen wie Pommes oder so, damit, das ist nur auf Platz 2. Kartoffelbrei, aber man kann wirklich im Thermomix einen super cremigen Kartoffelbrei machen, falls ihr das schon mal probiert habt. Das schaffe sogar ich. Also das finde ich schade, dass jetzt das bei 13% nur liegt. Aber okay, die Probefrage läuft ganz gut. Es haben 72 Leute teilgenommen, stark. Gut, Dann gehen wir gleich zur nächsten Frage. Tobi, du kannst mal die nächste Frage auslösen. Die dreht sich nämlich jetzt etwas mehr, das ist schon etwas tiefgängiger, im Blick auf 2023. Was ist dein Gefühl? Ich habe dir 4 Gefühle hier vorbereitet. Und du musst wieder zurückswitchen zu der anderen. Ja, sehr gut. Das müsste jetzt auf eurem Handy automatisch erscheinen. Was? Oh. Ja, Tobi macht das schon, der ist top. Oder auch nicht. Ach so, weil neue Leute schreiben. Hey, Leute, hört mal auf, bitte da immer dazwischen zu funken. Wir sind jetzt schon bei der zweiten, bei der zweiten Umfrage, genau. Also, 2023. Gehe ich mit Zuversicht und Optimismus entgegen? Ist das so dein Gefühl für 2023? Kann nur besser werden als das schreckliche Jahr 2022? Fühlt sich irgendwie unsicher an? Macht mir Angst. Ja, ihr könnt ruhig ehrlich sein, das ist absolut anonym, niemand sieht eure Namen. Ja, das Ranking und der Platz 1 bleibt ziemlich, jetzt werden sogar mehr, 75 Leute, 74 Leute, stark, super Leute. Ja, das macht halt Spaß, im Gottesdienst auf dem Handy spielen und dann auch ohne sich dabei verstecken zu müssen. Okay, okay, ihr könnt noch weiter voten, aber ich gehe mal drauf ein. Also das ist natürlich anders als das, was ich eben aus den Meinungsforschungs- und Stimmungsstudien für die deutsche Gesellschaft gesagt habe. Das freut mich, also dann sind wir ja ein echter Lichtblick hier mit unserer Einstellung heute Morgen am Sonntag. Aber vielleicht ist es ja auch nur, weil es gerade so schön ist. Ne? Also man sitzt hier so schön im warmen Raum mit so vielen netten Leuten um sich herum. Man freut sich schon, dass gleich die Predigt vorbei ist und es Kirchencafé unten gibt und so. Man endlich mal wieder quatschen kann und neue Freunde findet und so Kram. Also ja, das ist natürlich vielleicht zu gut die Atmosphäre, um jetzt diese Frage zu stellen. Weil später, wenn ihr zu Hause seid und auf die neue Woche guckt, es regnet, es sieht nicht gut aus, nächste Woche mit Sonne, da wird nicht viel kommen und ihr müsst arbeiten, dann sieht es vielleicht auch etwas schlechter aus mit der Stimmung. Ich weiß nicht genau. Auf jeden Fall ist es so, dass aktuell in Deutschland die Umfragen stark davon dominiert sind, dass die Leute Angst haben vor finanziellen und also eigentlich vor ihrer finanziellen und wirtschaftlichen Lage. Weil sich viele machtlos fühlen in dem, was gerade passiert mit unserem Geld oder an unseren Finanzmärkten. Man hat das Gefühl, man kann da nicht viel tun. Man arbeitet zwar, aber es wird weniger wert. Und wie soll das alles weitergehen? Wie lange geht diese Spirale noch? Wohin führt das? Wo wird unsere Welt in 1-2 Jahren stehen? Und wo werde ich dann stehen? Also diese finanzielle und existenzielle Angst ist viel größer aktuell als die Angst vor Krankheit, die uns vielleicht noch vor 1-2 Jahren mehr dominiert hat. Und auch viel größer als die Angst vom Klimawandel. Also das ist das, was die Meinungsforschungsinstitute festgestellt haben. Sehr interessant. Ich will mal noch etwas weitergehen mit dir und parallel zu einer dritten Frage, aber bitte noch nicht anmachen, parallel zu einer dritten Frage mit dir eintauchen in eine aufregende Geschichte. Und da geht es eigentlich um ganz besondere, aber auch ganz normale Personen, die gut zu uns passen. Und alle von diesen Personen stecken irgendwie in einem System, das sie nicht ändern können, stecken in Begrenzungen, die sie nicht ändern können. Vielleicht kennst du das auch. Es gibt so bestimmte Begrenzungen, die ich einfach nicht ändern kann, zum Beispiel auf körperlicher Ebene. Ich komme nicht raus aus meinem Körper mit all seinen Mangelerscheinungen, mit all seinen Handicaps, mit all den Dingen, unter denen ich an mir selber leide. Körperlich ist das manchmal unglaublich, es kann unglaublich belastend und quälend sein. Aber es gibt natürlich noch viele andere Dinge, auch auf psychischer Ebene, Ängste, dass ich merke, ich komme aus so einer Angstspirale nicht raus, ich bin gefangen da drin. Aber auch so von meinem Umfeld, von meinem Beziehungsumfeld, ich bin in einer Beziehung, aus der ich nicht rauskomme. Ich will aber eigentlich, aber ich merke, wenn ich rausgehe, dann bricht alles zusammen. Es kann eigentlich so nicht weitergehen, aber es muss irgendwie so weitergehen, als wäre ich gefangen in dieser Beziehung. Oder in der Arbeitsstelle, dass du dich gefangen fühlst oder vielleicht als Chef, dass du merkst, wenn ich jetzt rausgehe, ich will eigentlich raus, aber wenn ich jetzt rausgehe, dann bricht alles zusammen. Das kann ich nicht machen. Du bist wie gefangen von den Gegebenheiten um dich herum. Das ist etwas, was unter uns viele sehr belastet. Und erst recht natürlich nach den vergangenen Jahren. Wir sind gefangen von gesellschaftlichen Entwicklungen, auch von Corona. Da waren wir machtlos. Da ist einfach etwas mit uns passiert, mit unserer Gesellschaft, was uns alle betroffen hat, was keiner einfach so lösen konnte. Auch nicht mit meinem eigenen guten Optimismus oder mit meinen guten Ideen oder so. Es gab keine einfache Lösung. Wir waren alle da drin gestrickt. Und jetzt das Gleiche mit den anderen Dingen, die nach Corona passiert sind, worüber wir eben schon geredet haben. Wir sind oft gefangen in den Dingen um uns herum und in uns. Und ich lade dich ein, dass du, während wir jetzt ein bisschen weitermachen, auch mit der spannenden Geschichte, die ich gleich erzähle, dass du mal überlegst, was ist das eigentlich bei mir? Was belastet mich? Wovon wäre ich gerne frei? Wo bin ich belastet innerlich? Was will ich loswerden? Weil ich glaube, es gibt eine Möglichkeit, dass du es loswirst, dass du wieder durchatmen kannst. Ich merke selber, wie sehr ich das brauche an so vielen Stellen, wo ich mich gefangen fühle und eingeengt. Es ist so eine coole Geschichte, die ich für euch habe, weil sie handelt von unglaublich berühmten Leuten, die aber gleichzeitig so normal sind. Es ist eigentlich die Geschichte von einem Pärchen. So ein ganz normales Pärchen. Und sie haben so einen ganz normalen Wunsch, wie das oft ist bei Pärchen. Sie wünschen sich ein Kind. Ihr sehnlichster Wunsch. Aber verrückterweise ist die Frau unfruchtbar. Unfruchtbar. Das ist auch wie so eine Überschrift, wo so drüber stehen könnte und sagt, das ist einfach so, das ist eine Katastrophe, ich komme da nicht raus. Ich komme nicht raus aus meinem Körper. Ich habe so einen Wunsch, aber ich bin unfruchtbar und wir werden kein Kind bekommen, auch wenn das unser größter Wunsch ist. Und dann spricht Gott zu den beiden. Keine Ahnung, wie das genau gelaufen ist, aber Gott spricht zu den beiden und sagt, ihr werdet Kinder haben. Und zwar so viele Kinder, dass man sie nicht zählen kann, mehr als die Sterne am Himmel. Boah, ist das ein Gegensatz, ist das eine krasse Spannung. Und die beiden lieben Gott, die beiden suchen nach Gott schon ihr ganzes Leben. Sie sind auch in einem Umfeld aufgewachsen, wo Gott eine große Rolle spielt und sie sind erstaunt und sie wollen sich verlassen auf das, was Gott ihnen da verspricht und was Gott ihnen da schenken will. Aber vielleicht kennt ihr das, es gibt da so einen Unterschied zwischen Gott ganz nett finden und sagen, ja, Gott gibt's irgendwo und der ist ganz okay. Kann ich jetzt nicht leugnen, dass es Gott gibt, ich bin kein Atheist oder so, vielleicht kennst du das. Aber was ganz anderes ist es zu sagen, okay, ich lasse mich auf diesen Gott ein und glaube, dass er meine Situation, die total verfahren ist und total festgefahren ist, dass er die entscheidend ändern kann. Dass er etwas Unmögliches möglich machen kann, wie in dieser Situation, bei dieser Frau. Also es ist was ganz anderes, ob du Gott so ganz okay findest und ihn ab und zu mal aus der Ferne sonntagsmorgens betrachtest und sagst, jo, das passt, da mache ich mit. Oder ob es um etwas Existenzielles geht und du dich ganz auf ihn verlassen musst. Und für die beiden ist das ein krasser Schritt und sie schaffen diesen Schritt nicht. Sie schaffen es nicht, sich auf Gottes Zusage zu verlassen, weil es einfach unmöglich scheint. Und dann entscheiden sie sich für einen typisch menschlichen Weg und sagen, wir müssen da etwas nachhelfen, wir müssen da ein bisschen was machen, damit das auch wirklich passiert. Und die beiden sind kreativ und haben eine gute Idee. Es gibt nämlich bei ihnen im Haus eine Putzfrau sozusagen oder auch damals eine Sklavin, also eine unfreie Frau. Und die Frau aus diesem Pärchen entscheidet und sagt zu ihrem Mann, geh doch mal zu der Frau, schlaf doch mal mit ihr, krieg doch mal ein Kind mit ihr. Und dann tun wir einfach so oder wir machen das eben so, dass das dann dieses versprochene Kind von Gott ist. Das wäre doch eigentlich der Hammer, das wäre doch die Lösung. Und so helfen wir Gott auch so ein bisschen auf die Sprünge und das Wunder kann geschehen. Das ist doch, vielleicht wartet Gott, dann muss Gott auch jetzt nicht mehr so lange warten und so weiter. Es dauert ja eh schon alles ewig und so, lass uns mal ein bisschen auf die Tube drücken. Es ist übrigens sehr fromm. Vielleicht bist du auch so jemand, der schon lange an Gott glaubt und sagt, manchmal muss ich ihm auch so ein bisschen auf die Sprünge helfen, weil ich weiß ja, was er will. Und wenn ich jetzt noch ein bisschen frommer bin, noch ein bisschen ernsthafter, noch ein bisschen öfter in Gottesdienst gehe oder so, ja, dann macht er das vielleicht auch ein bisschen schneller mit seinen Versprechen und mit seinen ganzen Geschenken, die ich ja noch zu kriegen habe. So, das ist also durchaus verbreitet, dass wir selber aktiv werden in solchen Situationen. Und so machen das auch die beiden, also verworrene Geschichte, ihr merkt schon, jetzt beginnt die Katastrophe. Stell dir vor, du lässt eine zweite Frau in die Beziehung, mit der dann ein Kind entsteht und so weiter. Also das könnte beziehungstechnisch richtig schwierig werden, obwohl das zu der Zeit nicht so was ganz Ungewöhnliches war. Es gab diese Leihmutterschaft, so dass das manchmal passiert ist, dass eben Pärchen, die in der Hierarchie über anderen waren, die eben eine Leihmutter sich genommen haben, um ein eigenes Kind dann irgendwie doch zu bekommen und so weiter. Bisschen kompliziert, wollen nicht näher auf diese verrückte Zeit eingehen, in der die Geschichte spielt. Auf jeden Fall passiert das, was passieren muss. Diese Frau wird schwanger und jetzt beginnt die Katastrophe. Auf einmal, diese Sklavin fühlt sich ganz anders als Schwangere und merkt, ich bin eigentlich doch jetzt viel besser als meine Herrin, als diese Frau da, die eigentlich meine Chefin ist, weil sie ist nicht schwanger und ich bin schwanger. Und jetzt beginnt die Eifersucht und jetzt beginnt der Kampf. Und auf einmal steht der Mann richtig doof da, Abraham heißt er übrigens. Übrigens nur als kleine Zwischenbemerkung, das werden später mit die berühmtesten Menschen und die wichtigsten Menschen in der Geburt von Weltreligionen sein. Judentum, Christentum, Islam hängen ganz eng an dieser Geschichte. Stellt euch mal vor, von denen rede ich jetzt und die sind in so einem Mist, in so einer Mistsituation gefangen in diesem Moment. Und Abraham denkt wahrscheinlich, Kacke, was mache ich jetzt? Ich wollte doch eigentlich das machen, was Sarah, meine Frau, zu mir gesagt hat und dieses Kind organisieren. Das habe ich jetzt gemacht, aber jetzt stehe ich wieder als der Doofe da. Und Sarah sagt zu ihm, du bist schuld. Und Abraham sagt, oh nein, Happy Wife, Happy Life Prinzip hat nicht funktioniert. Was kann ich jetzt machen? Ich muss irgendeine Lösung finden. Und dann sagt Abraham zu ihr und schiebt das Problem zurück. Das ist übrigens auch ganz oft, wenn wir in so verzwickten Situationen sind. Schiebt das Problem zurück und sagt, Sarah, mach du mit ihr, was du willst. Mach mit ihr, was du willst. Du bist ihre Herrin. Und Sarah sagt, okay, dann werde ich ihr ein richtig schweres Leben machen. Gib ihr schwerere Aufgaben, lässt sie leiden. Und die Hagar, so heißt die nämlich, bis dahin war das irgendwie in der Geschichte eine unbedeutende Person, aber jetzt wird sie von entscheidender Bedeutung, die reißt aus, die läuft weg, die will frei sein, die hält das nicht mehr aus, diese ganze Situation, diese harte Arbeit, aber auch diese Eifersucht, all dieses Beziehungsgewusel, was dort entstanden ist. Und sie läuft in die Wüste, flieht. Und irgendwann merkt sie, ja, sie ist frei, aber sie ist auch verloren. Weil als Sklavin braucht sie immer jemanden, der sie versorgt. Ihre Versorger haben ihr das Leben zur Hölle gemacht. Jetzt hat sie ein Kind im Bauch. Jetzt ist sie zwar frei irgendwo in der Wüste, aber sie ist gleichzeitig verloren. Hier wird sich niemand um sie kümmern. Sie muss nach sich selber gucken, das kann sie nicht. Und sie lässt sich irgendwo im heißen Wüstensand niedersinken und ist verzweifelt. Und das ist so ein bisschen der spannende Punkt, über den ich mit euch gerne nachdenken will. So dieser Moment, wo du das Gefühl hast, der Karren, der ist so richtig im Sand festgefahren. Jetzt komme ich nicht mehr weg. Jetzt ist alles so kompliziert geworden, obwohl ich es doch eigentlich ganz gut gemeint habe, dass ich jetzt keine Lösung mehr weiß. Es geht nicht mehr vor und nicht mehr zurück. Das sind sehr entscheidende Punkte in unserem Leben und ich wünsche eigentlich jedem, dass er mal an so einem Punkt ist, so schwer das auch sich anfühlt und so verhängnisvoll und so hoffnungslos sich das anfühlt. Aber ich glaube, das sind oft die Punkte, die den entscheidenden Unterschied machen. Wenn ich jetzt gerade so darüber nachdenke und mir diese Hagar da im Sand vorstelle, diese Frau, dann kommen bei mir einige Gefühle hoch und einige Momente, wo ich merke, ja, da bin ich öfters mal an so Momenten gewesen, wo ich nicht mehr ein- und aus wusste, wo ich wusste, egal was ich jetzt mache, es wird falsch sein. Ich sehe gerade keinen Weg. Es ist übrigens aus psychologischer Sicht so, dass die meisten von uns, die in Therapie gehen oder Hilfe suchen auf psychologischer Ebene, das erst dann tun, wenn der Karren so festgefahren ist, wie es hier steht. Stimmt's, Harm? Du nix grad? Die meisten, die auftauchen in Therapie und sich Hilfe holen, die sind richtig festgefahren. Die sind eigentlich schon im Burnout sozusagen ihrer eigenen Persönlichkeit oder ihrer Beziehung. Das ist eigentlich sehr schade. Aber natürlich auch typisch Mensch. Wir versuchen unser System, manchmal auch so unser krankes System, in dem wir leben, so lange laufen zu lassen, bis es eben gar nicht mehr geht. Ich bin letztens auf so einem Seminar gewesen von Team F, übrigens kann ich euch richtig doll empfehlen, und habe mal so 5 Tage in mich investiert und bin da gewesen, um zu gucken, was ist eigentlich los in mir? Gibt es da vielleicht auch solche Zusammenhänge, solche festgefahrenen Situationen, solche unguten Systeme, in denen ich lebe, so ungute Dinge, die in mir ticken. Das ist echt krass, diese 5 Tage haben mich richtig verändert. Erstens mal, weil ich kein Handy dabei hatte, also es sind ein paar so Suchterscheinungen bei mir hochgekommen. Aber das war nicht das Entscheidende, sondern das, was ich da gelernt habe über mich und über uns Menschen an sich. Das war super spannend. Wir haben so eine Persönlichkeitsaufstellung gemacht und die Therapeuten haben uns erklärt, dass es so ist, dass viele von uns, eigentlich jeder von uns, in so einer Spannung lebt, aus verschiedenen Bereichen in seinem Herzen oder in seiner Persönlichkeit, in seinem Leben. Da gibt es einmal zum Beispiel diesen emotionalen Bereich. Das ist der Bereich, wo wir total gefühlvoll sind. Das ist jeder von uns. Selbst die härtesten Brocken hier, die jetzt versuchen wegzugucken, ihr seid ganz emotionale und gefühlvolle Typen. In allererster Linie sind wir richtig weich. Aber dieses Weiche hat oft keinen Raum. Das hängt mit verschiedensten Dingen zusammen, unter anderem auch mit dem, wie unsere Gesellschaft tickt. Wir müssen funktionieren, und das ist der funktionale Teil unserer Persönlichkeit. Wir müssen funktionieren, um mitspielen zu können, um uns beweisen zu können. Das geht ganz am Anfang schon los. Wir brauchen Kraft und Auseinandersetzung, um andere zu verdrängen. Und da hat Emotion keinen Raum. Da haben Gefühle keinen Raum. Da müssen wir funktionieren, da müssen wir hart sein. Manchmal bekommen wir auch von unseren Vätern oder Müttern schon so Sätze eingeflüstert wie: Reiß dich zusammen! Jetzt gib doch noch mal einmal Gas! Ich weiß, das ist hart, das ist sauhart. Aber das haben wir früher auch gemacht. Als der Krieg vorbei war, haben wir Deutschland aufgebaut und wir haben den Arsch zusammengekniffen. Wir haben nicht schlapp gemacht, sondern, und das ist das Ergebnis. Guckt euch unser Land an, das ist doch ein Traum. Weil wir eben nicht schwach gewesen sind, weil wir eben nicht gewackelt haben. Jetzt reiß dich auch mal zusammen, das ist dein Abitur. So war das bei meinem Vater. Der hat mich 3 Tage vor meinem Abitur hat er mich eingesperrt, obwohl ich schon 18 war, und gesagt: Junge, das wirst du mir übel nehmen, aber ich mache es trotzdem. Du lernst jetzt. Diese 3 Tage sperre ich dich ein, das wirst du mir danken später. Tu jetzt auch mal was für dein Abitur. Und dann musste ich 3 Tage lernen, mich zusammenreißen, haben Emotionen keinen Raum gehabt. Auch Lust oder da, wo ich eigentlich Bock drauf hatte, hat keinen Raum gehabt, und dann war ich da. Und solche Situationen habe ich öfter mal in meinem Leben gehabt. Manchen von uns sind diese Sätze ganz, ganz tief, dass wir nicht schwach sein sollen, sondern dass wir stark sein sollen, durchziehen sollen. Dann sind wir erfolgreich. Und das stimmt wirklich, wenn du auf die erfolgreichen Leute guckst in unserer Gesellschaft, auf die Manager-Typen, auf die Chefs, die es wirklich zu was bringen, dann sind das die harten Brocken, die ihren Emotionen und die ihren Gefühlen nicht viel Raum gegeben haben. Und die sind richtig erfolgreich in dem System, in dem wir leben. Aber die sind innerlich so verkümmert, es sind so kleine Furzknoten geworden auf emotionaler Ebene, das ist peinlich. Es ist nämlich so, dass eigentlich dieser emotionale Bereich sich dann gar nicht entwickeln kann. Es gibt sogar aus medizinischer Sicht, ist es sogar so, dass das Gehirn diesen emotionalen, diesen schwachen Teil, den wir alle haben, abspalten kann. Als Schutzfunktion, damit die Funktion aufrechterhalten wird. Stellt euch das mal vor, das ist brutal, das ist tödlich für unsere Persönlichkeiten, für unser Leben. Und dann gibt es da noch, in diesem System, was die Therapeuten mir erklärt haben, gibt es noch so Wächter, so bestimmte Wächter, die treten auf, um diesen emotionalen Teil, diesen oft verkümmerten Teil, so ein bisschen zurückzudrängen und zur Seite zu drängen. Zum Beispiel sind das Harmoniewächter. Die sagen: Ist doch alles ganz gut. Schaut euch doch mal um. Wir können doch eigentlich froh sein über das, wie es uns geht. Wir müssen doch jetzt nicht hier in Tränen ausbrechen. Wir müssen doch nicht so wie Hagar zusammengekrümmt im Sand liegen. Es ist doch alles ganz gut. So schlecht geht es uns eigentlich nicht. Und die paar Aufgaben nächste Woche, die kriege ich noch locker hin. Die ziehen wir noch durch. Komm, das machen wir zusammen. Als Team schaffen wir das. Das ist so der Harmoniewächter. Den habe ich zum Beispiel auch. Oder dann gibt es aber auch noch einen, der tritt auf den Plan, wenn der Harmoniewächter nicht mehr funktioniert. Das ist der Stärkewächter. Der sagt: Ja, mit guter Laune wird's jetzt nichts, aber wir ziehen das Ding jetzt durch. Wir pressen das Kamel durchs Nadelöhr und koste es, was es wolle. Wir müssen das schaffen, weil wenn wir das nicht machen, dann bricht alles zusammen. So, das ist zum Beispiel, gibt's auch manchmal bei uns in der Familie zum Beispiel, dass wir sagen: Jo, es sind alle krank und so, das ist eine Katastrophe, aber irgendwie muss es doch trotzdem weitergehen. Wir müssen den Laden aufrechterhalten, ne? Wir müssen jetzt mal ein bisschen Stärke zeigen. Und dann ziehen wir das Ding durch mit ganz viel Stärke. Und die Menschen und die Gefühle bleiben auf der Strecke. Diese Wächter, ich will jetzt gar nicht so negativ sein, die haben natürlich auch gute Funktionen und die sind auch irgendwie positiv. Aber ich will jetzt mal auf das gucken, was dadurch alles verhindert wird. Nämlich das, was Hagar hier passiert, dass sie einfach mal zusammenbricht und dass sie einfach sagt: Ich kann nicht mehr. Ich bin jetzt hier und was ist mit mir? Was soll überhaupt werden? Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und übrigens ein Moment, in dem wir uns sehr lebendig fühlen können. Weil wir einfach zulassen können, dass wir so schwach sind, dass wir so emotional sind, dass wir irgendwie auch zerbrochen sind, wenn wir auf unsere Vergangenheit gucken. Das ist ein unglaublich wichtiger Schritt hin zu einem, zu einer reifen und guten und heilen Persönlichkeit. Aber es tut auch weh. Und dann sitzt sie da und weiß nicht, wie es weitergeht. Und dann kommt Gott. Auf erstaunliche Weise in dieser Geschichte. Müsst ihr unbedingt mal nachlesen. Das steht in 1. Mose 16. Das sind die ersten Geschichten in der Bibel. Gott kommt in Form eines Engels und begegnet ihr dort in der Wüste. Sie sitzt im Sand, durstig und verloren, und dieser Engel erscheint und spricht zu ihr. Wahrscheinlich so zum ersten Mal vielleicht in ihrem Leben als Sklavin, dass jemand persönlich zu ihr spricht und sie etwas fragt. Sonst wurden ihr immer nur Anweisungen gegeben, was sie zu tun hat, wie sie zu funktionieren hat und wie der Hase so läuft. Aber jetzt wird sie gefragt von Gott persönlich. Und Gott sagt zu ihr, woher kommst du? Und wohin gehst du? Boah, das ist eine Frage, oder? Woher kommst du und wohin gehst du? Das ist nicht so eine Frage, wo wir jetzt mal schnell zu Ende kriegen, weil wir haben ja nur noch 5 Minuten, oder wo du heute Mittag beim Kaffee trinken oder so schnell, bevor der Nächste wieder weg muss, regelst, sondern das ist eine sautiefe Frage. Da geht es um dich und deine ganze Existenz. Woher kommst du und wohin gehst du? Wer bist du eigentlich? Das will Gott wissen von ihr. Gott kommt ihr so nah und das berührt sie so tief. Ihr müsst die Geschichte bitte mal heute Nachmittag lesen. Und könnt ihr noch ein paar Details entdecken, dass sie nach diesem Gespräch mit dem Engel sagt, du bist ein Gott, der mich sieht. Und das ist unsere Jahreslosung. Das Leben und alles bei Hagar hat sich in diesem Moment verändert, weil Gott sie anschaut und anspricht. Weil Gott sie sieht dort, obwohl sie so unwichtig und so klein und unbedeutend ist, wird alles verändert. Und sie sagt, du bist El-Roi. Auf Hebräisch steht da in der Einheitsübersetzung steht das zumindest. Du bist El-Roi. Gott schaut auf mich. Boah. In dieser verworrenen Situation, in all dem Verstrickten, ist Gott da und macht aus diesen Menschen in dieser typischen Geschichte etwas ganz Neues. Verändert die Situation mit seinem Blick, mit seiner Ansprache. Gott kann natürlich noch viel mehr tun und die krassesten Wunder, aber heute Morgen geht es vielleicht mal nur um diesen einen Gedanken. Gott schaut auf dich. Gott sieht dich. Das macht einen unglaublichen Unterschied. Ich lade dich ein, dass du dich gleich segnen lässt mit diesem Blick Gottes. Das bedeutet so, du kannst einfach das Jahr, was vor dir liegt, die Ängste, vielleicht auch die Punkte, die dir jetzt gekommen sind, wo du festgefahren bist, so wie Hagar festgefahren war mit ihrem Karren im Sand, wo du die auch mal Gott nennen kannst. Auch wenn du gar nicht so erfahren bist, irgendwie sowas zu machen oder denkst, was ist das denn komisches? Mach das einfach mal, probier das mal, das ist cool, da kann eigentlich nichts schief gehen. Man kann höchstens dabei gewinnen. Wir haben nämlich nachher hinten mehrere Leute stehen oder auch wenn ihr sagt, wir wollen mal als Ehepaar oder als Familie oder so dahin gehen und es einfach mal segnen lassen fürs nächste Jahr. Genauso wie es hier in der Geschichte steht. Dass Gott seinen Blick auf dich wendet und sagt, ich hab dich lieb. Ich sehe dich. Boah, das macht einen echten Unterschied. Ich lade dich ein, dass du dich gleich hinten segnen lässt. Und ich gebe dir noch eine ganz kurze Geschichte dazu mit auf den Weg und auch für die nächste Woche. Eine meiner Lieblingsgeschichten. Die ist traumhaft. Und zwar geht es darum, dass Wissenschaftler feststellen wollten und messen wollten, wie viele Planeten es eigentlich gibt im Universum. Also wie groß das eigentlich alles ist, was uns umgibt. Weil das ist ja so schwer vorstellbar. Und dann haben Wissenschaftler Untersuchungen dazu gemacht, Schätzungen natürlich auch, so weit, wie man halt ins Universum reingucken kann, mit Hochrechnungen und so weiter. Und dabei ist was Unglaubliches rausgekommen. Um das Ganze irgendwie ein bisschen in die Birne zu kriegen, ist der Vergleich mit Sandkörnern gut. So wie Hagar da im Sand gesessen hat, hatten wir ja gerade schon. Stell dir vor, da ist so ein Sandkorn. Und jedes Sandkorn in dieser Berechnung ist ein Planet in unserem Universum. Also zum Beispiel die Erde oder die Sonne oder so. Was denkst du, wie viele Planeten hat das Universum? Wenn wir das in Sandkörnern berechnen würden. Also man könnte ja zum Beispiel so eine Prise nehmen, ne? Wie so eine Prise Salz oder so. Was denkst du, wie viele Sandkörner wären in so einer Prise zwischen deinen beiden Fingern? Gibt es eine Schätzung?
35.
35, ja, das bist ein echter Tiefstapler, das könnte schon viel mehr sein. Breite 100, okay, ja, ich glaube, vielleicht schon eher. Ja, jetzt stell dir mal vor, diese Wissenschaftler haben gesagt, es sind natürlich viel mehr als diese 100. Nimm mal eine Handvoll Sand, so eine Handvoll Sand, stell dir das vor. Wie viel könnte das sein, wie viel könnten das sein? Wie viele Sandkörner könnten vielleicht in so einer Handvoll Sand sein? Gibt es eine Schätzung? Hier sind auch ein paar Ingenieure bei uns dabei und so. 80.000, ja? 80.000, stimmt das? Könnte das sein? Was denkt ihr? 2 Milliarden. Ja, ich weiß es nicht genau, aber die Wissenschaftler haben auf jeden Fall gesagt, es sind viel, viel mehr. Stell dir vor, ein Eimer Sand, ein 10-Liter Eimer Sand. Und jedes einzelne Sandkorn da drin ist ein Planet in unserem Universum. Könnte das vielleicht sein, dass es so viele gibt? Was denkst du? Wie viele sind da drin in so einem Eimer? Du hast eben schon immer hier mit Zahlen um dich geworfen. Sag nochmal. Das jetzt musst du tief buddeln in deiner... 5 Trillionen geht er so rein als Anfangsgebot, sagt er. 5 Trillionen, das ist viel. Kennt einer überhaupt eine Zahl, die noch größer ist als 5 Trillionen? Da hinten, da habe ich ihn. Jörg Schön, der ist doch Physiker bei SAP. Der muss was wissen über Zahlen. Sag mir mal. Ein paar Trillionen, okay. Aber was gibt es noch für eine größere Zahl überhaupt? Ich weiß gar nicht, als Trillionen. Trilliarden, ne? Quadrilliarden vielleicht noch oder so. Bei Dagobert Duck gibt es Quadrillionen. Okay, alles klar. Egal, die Wissenschaftler haben gesagt, es ist viel mehr. Es ist auch mehr als eine Schubkarre. Stell dir vor, eine ganze Schubkarre voller Sand. Und es ist mehr als ein ganzer Bus voll Sand. Stell dir vor, ein Bus bis oben hin voller Sand. So viele, unendlich viele Sandkörner. Das ist doch unglaublich, dass es so viele Planeten geben soll. Aber die Wissenschaftler haben gesagt, es gibt noch viel, viel mehr. Stell dir vor, der ganze Raum voller Sand bis unter die Decke. Viel mehr Planeten im Universum ergibt diese Hochrechnung. Die Hochrechnung ergibt, dass es eine Sandschicht zwischen Garmisch-Partenkirchen und Flensburg geben müsste mit einer 4 Meter dick. Zwischen Garmisch-Partenkirchen und Flensburg über ganz Deutschland verteilt. Das ist laut den Hochrechnungen ungefähr die Menge an Planeten, die es gibt. Stell dir das vor. Und jetzt stell dir die Erde vor, irgendwo dort, zwischen Garmisch-Partenkirchen und Flensburg, in dieser 4 Meter dicken Sandschicht. Wo ist die überhaupt? Die ist so unwichtig, die ist so klein, die verschwindet, die gibt's doch gar nicht. Aber die ist da irgendwo, dieses Sandkorn ist da irgendwo in dieser Sandschicht. Und auf diesem Sandkorn, da leben 8 Milliarden Menschen. Und so ungefähr 200 sitzen jetzt gerade in der FEG Heidelberg. Auf diesem Sandkorn, irgendwo in dieser Sandschicht zwischen Garmisch-Partenkirchen und Flensburg, auf diesem einen Planeten sitzen die und machen sich gerade so ihre Gedanken. Und Gott kennt jeden dieser Gedanken und jede dieser Geschichten. Gott sieht das. In dieser 4 Meter dicken Sandschicht zwischen Garmisch-Partenkirchen und Flensburg sieht Gott dieses Korn. Und auf diesem Korn, diese 8 Milliarden, auf diesen 8 Milliarden, diese 200 in der FEG Heidelberg und darunter dich als Einzelne oder Einzelnen. Wow, das verändert ganz schön was. Das sprengt jede Dimension. Und das kann deinem Leben eine ganz neue Perspektive geben. Das ist sein Geschenk an dich. Und ich lade dich ein, dass du dich von ihm beschenken lässt, dass du das bewusst machst und dass du vielleicht auch mal sagst, danke Gott, ich bin ein Krümelchen. Danke, dass du so groß bist und trotzdem so weit runter guckst zu mir. Das ist der Hammer, das ist der Wahnsinn. Das verändert alles. Also auf jeden Fall macht mich das ganz schön optimistisch. Ich gehöre zu den, ja, da oben auch. Aber nicht, weil es so viele gute Gründe dafür gibt und weil ich selber so toll bin, sondern weil Gott mich auf diesem Sandkorn zwischen Flensburg und Garmisch-Partenkirchen sieht und kennt und bei mir bleibt und ist. Ich würde noch beten. Und danach gibt es Musik, die Musiker können schon hochkommen. Und während die Musik spielt, so das sind ein paar Lieder, dürft ihr einfach nach hinten kommen. Wir haben ein paar Leute da, die euch segnen. Ihr dürft euch auch schon aufstellen, wenn ihr wollt. Könnt einfach hinkommen. Das ist eine ganz lockere Angelegenheit eigentlich. Könnt vielleicht sagen, bitte segne mich einfach für das Jahr 23. Oder könnt auch ein konkretes Anliegen sagen, vielleicht irgendwas, was euch auch bedrückt oder so. Und dann könnt ihr ein paar Geschenke Gottes mit in euren Alltag nehmen. Ich glaube, das ist eine tolle Möglichkeit. Wenn die Lieder rum sind, dann ist ja auch der Gottesdienst rum, dann könnt ihr trotzdem noch weiter da hinten euch auch hingehen und genau, so irgendwie mit Gott in das Jahr 23 starten. Jesus, ich danke dir, dass du da bist und dass du es so ernst mit uns meinst, dass du uns siehst. Das ist unglaublich eigentlich. Das kann ich mir nicht vorstellen. Das sprengt jede Dimension meines Daseins und ist viel größer als alles, was ich denken kann und größer als das, was Jörg schön berechnen kann. Das ist toll. Das tut so gut. Und das beruhigt mich, weil ich irgendwie merke, ich darf einfach sein bei dir. Es macht eh nicht so einen großen Unterschied, ob ich jetzt funktioniere und all das hinkriege, was ich hinzukriegen habe nächste Woche. Aber es macht einen echten Unterschied, dass du mich kennst. Und ich bitte dich, dass du uns begleitest in diesem Jahr. Jeden Einzelnen, der jetzt auch hier sitzt, egal mit unserer Geschichte, mit der wir da sind, im nächsten Jahr. Dass wir immer wieder spüren, dass du uns siehst, dass du da bist. Wenn der Karren richtig im Sand steckt oder auch schon ein bisschen davor. Dass wir mit dir in Kontakt sein können. Danke, dass das möglich ist. Auch jetzt, danke für die Musik und die Lieder, dass du zu uns sprichst dadurch. Amen.